Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, es freut mich, Ihnen ein heiliges Ehepaar näher bringen zu dürfen. Die beiden können ein Vorbild sein für junge Leute, die ans Heiraten denken. Sie zeigen auch, wie eine Familie glücklich werden kann, wenn sie nach dem Willen Gottes und den Weisungen der Kirche leben. Gerade heute, wo verschiedene Formen des Zusammenlebens von Mann und Frau Mode sind und wo Ehen nach kurzer Zeit oft geschieden werden, kann ein heiliges Ehepaar die Richtung weisen. Die Eltern der heiligen Therese von Lisieux wurden am 19. Oktober 2008 in Lisieux selig und am 18. Oktober 2015 durch Papst Franziskus in Rom heilig gesprochen. Vorausgegangen waren zwei wunderbare Heilungen, die ärztlich nicht erklärbar waren. Die heiligen Eltern Louis und Sally Martha, auf Deutsch Ludwig und Sally Martin, werden heute zusammen in einem kostbaren Schrein in der Krypta der Basilika von Lisieux verehrt. Und viele junge Leute, Ehepaare und Familien rufen sie an, um ihre Fürbitte in familiären oder persönlichen Anliegen. Sie wurden nicht deshalb heilig gesprochen, weil sie eine heilige Tochter haben, sondern weil ihr eigenes Leben herausragend und von christlichen Tugenden geformt war. Das Theresienwerk mit Sitz in Augsburg bemüht sich, neben der heiligen Therese vom Kinde Jesus, auch ihre heiligen Eltern in den deutschsprachigen Ländern noch mehr bekannt zu machen. Beide Eltern entstammen einer christlichen Familie und standen in der christlichen Tradition ihrer Zeit des 19. Jahrhunderts. Zur christlichen Frömmigkeit gehörte damals die Einsicht, dass das Diesseits nur geringe Bedeutung hat im Verhältnis zum Jenseits. Heute ist es umgekehrt. Das Jenseits, die Ewigkeit, ist vielfach verloren gegangen. Weiterhin, dass der Mensch die Pilgerreise, die Gott für ihn auf Erden vorgesehen hat, in Geduld und Ergebenheit vollenden muss. Heute möchten viele Menschen ein anderes Leben haben und sich verfremden. Es wird nicht mehr darin Gottes Wille gesehen. Der Ordensstand und das Priestertum standen damals für beide Eltern höher als der Ehestand. Sie wollten beide in einen Orden eintreten und in einem Kloster leben. Aber beide wurden abgewiesen. Der Vater wollte auf dem großen St. Bernhard in der Schweiz in ein Kloster eintreten. Aber er wurde heimgeschickt, weil er kein Latein konnte. Die Mutter hat bei den Vinzentinerinnen in Alassau angeklopft, in einem Krankenhaus. Aber auch sie wurde abgewiesen wegen ihrer schwächlichen Gesundheit. Später hat sie dann 9 Kinder geboren. Auf der St. Leonhardsbrücke in Alençon begegneten sie sich eines Tages im Jahre 1858. Ein Mann ging an Sally vorüber, dessen edle Gesichtszüge sie beeindruckten. Und sie hörte eine innere Stimme: Diesen Mann habe ich für dich vorbereitet. Sie lernten sich kennen und heirateten 3 Monate später, am 13. Juli 1858. Aber der Klostergedanke hat sie auch in der Ehe nicht losgelassen, sodass sie 10 Monate lang wie Bruder und Schwester lebten und keine sexuellen Beziehungen hatten. Erst als der Beichtvater der Frau sagte, dass man Gott Söhne und Töchter schenken könne, beschlossen sie, wirklich Mann und Frau zu werden. Zelli Martha wollte Gott sogar viele Kinder schenken. In einem Gebet spricht sie: Mein Gott, da ich nicht würdig bin, so wie meine Schwester, deine Braut in einem Kloster zu sein, will ich in den Ehestand treten, um deinen heiligen Willen zu erfüllen. So bitte ich dich, mir viele Kinder zu geben, die alle dir geweiht sein sollen. Die beiden werden 9 Kinder haben. Die älteste, Marie genannt, wurde 1860 geboren. Therese, die Jüngste, und das Nesthäkchen kam am 2. Januar 1873 zur Welt. Die Eltern bekamen 7 Mädchen und 2 Jungen. Von den 9 Kindern starben 4 schon sehr früh, darunter die beiden Knaben. Es blieben 5 Mädchen, die alle fürs Kloster berufen waren und sehr alt wurden, mit Ausnahme von Therese, die mit 24,5 Jahren verstarb. Die Väter beider Eltern haben als Offiziere in der französischen Armee gedient und waren begeistert für ihr Land und für Ordnung und Ehre. Louis Martin, der Vater, der am 28. August 1823 in Bordeaux geboren ist, hatte aber nichts Soldatisches an sich, sondern ist ein mehr verinnerlichter Mensch und hatte das Bedürfnis nach Stille und Abgeschiedenheit. Als junger Mann hat er dann auch einen Beruf gewählt, der seinem Wesen entsprach. Er wurde Uhrmacher und hatte dazu ein Juweliergeschäft. Seine Arbeit erforderte Stille, Aufmerksamkeit und Exaktheit. Im Jahre 1857 erwirbt er im Süden der Stadt Alençon einen kleinen zweistöckigen Turm, den er seine Einsiedelei oder seinen Pavillon nannte. Hier pflegte er auch zu beten und zu lesen und kam auch als verheirateter Mann noch regelmäßig hierher. Hier bewahrte er auch seine Angelgeräte auf, mit denen er in der nahegelegenen Sart den Fluss von Alençon, besonders am Sonntagnachmittag, zum Angeln ging. Als Christ bewährte er sich, da er an den Sonntagen sein Geschäft geschlossen hielt, obwohl er dadurch an Kundschaft verloren hat. Die Landbevölkerung kam besonders am Sonntag in die Stadt und versprach einen guten Umsatz. Auch das Unverständnis von Freunden konnte ihn nicht davon abbringen, den Segen Gottes, dem geschäftlichen Umsatz, vorzuziehen. Zu den Grundsätzen von Louis Martin gehörte es auch, Schulden zu vermeiden und die laufenden Rechnungen zu bezahlen. Verzögerungen im Zahlungsverkehr betrachtete er als antisoziales Vergehen zum Schaden der Arbeiter und Lieferanten. Wie seine Töchter später bezeugten, zitierte er oft ein Wort aus dem alttestamentlichen Buch Tobit: Wenn jemand für dich eine Arbeit gemacht hat, zahle ihm sogleich seinen Lohn und behalte diese nicht für einen Augenblick in deiner Tasche. Er schloss sich auch einem katholischen Verein an, in welchem über Literatur, Zeitfragen und kirchliche Standpunkte gesprochen wurde und fand hier gleichgesinnte Freunde. Frau Martha, geborene Celi Gera, ist am 23. Dezember 1831 geboren. Sie hatte auch einen strengen Vater und ist das zweite Kind nach einer Tochter und vor einem Sohn, der 10 Jahre jünger war und später Apotheker wurde. Die Mutter von Celi war sehr streng zu ihr und erlaubte ihr zum Beispiel nie eine Puppe, obwohl sie dies wünschte. Später sagte Celi, dass ihre Jugend traurig wie ein Leichentuch gewesen sei und litt ständig unter Migräne. Dagegen wurde ihr junger Bruder von der Mutter verwöhnt und bevorzugt. Mit 20 Jahren wurde Celi auf die Schule für Spitzenfabrikation in Alençon geschickt. Und mit 22 Jahren machte sie sich als Herstellerin von Alençon Spitzen selbstständig. Als Fabrikantin entwarf sie Muster und hatte mehrere Heimarbeiterinnen, die diese Spitze in kleinen Teilen anfertigten. Ihr oblag es, die Spitzen zu prüfen und zusammenzunähen. Aber es brauchte dazu auch einen Absatzmarkt. Und so fuhren ihre Schwester und ihr Bruder nach Paris, um diese Spitze in mehreren Geschäften vorzuzeigen. Es gab damals viele wohlhabende Leute, welche diese Spitzen kauften. Und so hatten sie ein gutes Auskommen. Wir haben gesehen, die beiden Eltern sind charakterlich sehr verschieden. So ruhig und verschlossen Ludwig war, so rührig und aktiv war Celi. Als sie heirateten, Ludwig war 35 Jahre alt, Celi 26, gab Herr Martin bald sein Uhrengeschäft auf und widmete sich dem Unternehmen seiner Frau. 2 Jahre nach der Hochzeit füllte sich ihr Haus mit Kindern. Aber diese waren oft krank und 4 von ihnen starben früh. Das war für die Eltern ein großes Leid, dass sie durch ihren Glauben und die Hoffnung auf das ewige Leben ertragen konnten. Trotz vieler Prüfungen war diese Familie aber glücklich durch ihren Zusammenhalt und die gleiche christliche Grundhaltung. Es gab hier auch eine Atmosphäre der Heiterkeit, der Spiele, der Feste, der Ausflüge und der Nächstenliebe. Man sorgte sich auch um obdachlose und arme Kinder. Die beiden Eheleute wetteiferten in ihrer übernatürlichen Gesinnung, das eintönige Tageswerk dem Herrn als Opfergabe darzubringen. Die heilige Messe, die sie täglich besuchten, lehrte sie, Gott zum Mittelpunkt all ihrer Berufspflichten zu machen und deren Erfüllung in ein echtes Gebet umzuformen. Der Anteil der Armen, der Anteil der guten Werke und Gottes Anteil wurden in ihrem Leben groß geschrieben. Als ihre dritte Tochter Leonie sich nicht gut entwickelte und mit einem Jahr nicht stehen und gehen wollte, als sie die Masern bekam, die von heftigen Krämpfen begleitet waren, bestürmten die Eltern den Himmel und flehten zu Gott, wenn es dein Wille ist, dass sie eines Tages eine Heilige wird. Heile sie. Am Ende einer Novene zur eben selig gesprochenen Margareta Maria Alacock lief Leonie wie ein kleiner Hase. Frau Martha suchte das Glück nicht auf dieser Erde und ging nicht den Vergnügungen nach, weil sie oft auch an das Ende des menschlichen Lebens dachte. So schreibt sie in einem Brief an ihren Bruder: Du weißt sehr wohl, dass das Leben nicht lang ist. Du und ich, wir werden sehr bald unser Ende erleben. Sally starb schon mit 46 Jahren an Brustkrebs. Auch ihre Familie und ihre Ehe konnte sie nicht restlos glücklich machen. So schreibt sie über ihren Mann: Er macht mir das Leben angenehm. Mein Mann ist ein heiligmäßiger Mann, und ich wünsche allen Frauen einen vergleichbaren Ehemann. Aber das sind auch die Sorgen mit ihren Kindern und die viele Arbeit. Zu gewissen Zeiten meines Lebens, in denen ich mir bezeugte, dass ich glücklich war, dachte ich nicht ohne Zittern daran, denn es ist gewiss und durch die Erfahrung erwiesen, dass das wahre Glück nicht auf Erden ist. Nein, das Glück kann nicht in dieser Welt sein. Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn alles gedeiht. Gott hat es in seiner Weisheit so gewollt, um uns daran zu erinnern, dass die Erde nicht unsere wahre Heimat ist. Nach dem Geist jener Zeit waren Krankheit und Tod oft auch eine Strafe Gottes. Als ihr erster Junge im Jahre 1868 gestorben war, schreibt sie an ihre Schwägerin: Ich war so glücklich, als ich meine erste aufgezogen habe. Sie war so gesund. Ich war zu stolz. Gott wollte nicht, dass dies so weitergehe. Alle weiteren Kinder, die ich dann noch bekam, waren schwierig aufzuziehen und haben mir viele Sorgen gemacht. Der zweite kleine Josef gehört auch dazu. Er ist immer krank. Er hat nun schon seit 3 Monaten eine Bronchitis, die ihn arg mitgenommen hat. Letzte Woche glaubten wir, er werde sterben. Und am 28. Februar 1869 schreibt sie an ihre Schwägerin, die ihr von ihrem ersten Kind berichtet hat: Auch ich war so glücklich über meine erste. Für mich gab es kein Kind wie dieses. Ich hatte gehofft, dass es auch mit den anderen so leicht wäre. Aber ich habe mich getäuscht. Das hat mich ein für alle Mal gelehrt, nicht mehr von einem dauerhaften Glück zu träumen, das hienieden ganz unmöglich ist. Sie fühlte also, dass das ungetrübte Glück nicht hier auf Erden zu finden ist, und denkt an die ewige Seligkeit. Aber da ist auch die Arbeit, die ihr das Leben schwer macht. Ihrem Bruder schreibt sie: Ich habe wieder große Sorgen mit dieser verflixten Allersohrspitze, die allen meinen Schwierigkeiten noch eine weitere hinzufügt. Ich verdiene zwar ein wenig Geld, das ist wahr, aber mein Gott, wie teuer kommt es mich zu stehen? Es geschieht um den Preis meines Lebens, denn ich glaube, dass es meine Tage verkürzt. Und wenn der liebe Gott mich nicht besonders beschützt, dann glaube ich, werde ich nicht lange leben. Das würde mich nicht weiter beunruhigen, wenn ich nicht Kinder großzuziehen hätte. Ich würde den Tod mit Freuden begrüßen, wie man die sanfte und reine Morgenröte eines schönen Tages begrüßt. Das Leben ist ihr manchmal zur Last geworden, und sie würde sogar den Tod annehmen, wenn sie nicht noch ihre Kinder großziehen müsste. Sie zeigt, dass man mitten im Leben, mitten unter der Last des Alltags und in jeder Situation Gott verbunden und Gott gefällig leben kann. Es ist der Glaube, der Halt und Ausdauer in allen Schwierigkeiten verleiht. Oft denkt sie an ihre Schwester, die im Kloster der Heimsuchung in Le Mans lebt. Ich denke oft an meine heiligmäßige Schwester, an ihr stilles und ruhiges Leben. Sie arbeitet nicht, um vergängliche Reichtümer zu erwerben. Sie sammelt nur für den Himmel, zu dem alle ihre Seufzer aufsteigen. Und ich sehe mich hier zur Erde gebeugt, wie ich mir die größte Mühe gebe, Gold anzuhäufen, das ich nicht mitnehmen werde und das ich nicht mitnehmen will. Was sollte ich dort oben auch damit anfangen? Manchmal tut es mir leid, dass ich es nicht ebenso gemacht habe wie sie. Sally arbeitet so viel, dass ihren jungen Josef, der 1866 geboren wurde, nicht mehr stillen kann. Sie muss ihn zu einer Bäuerin im 6 Kilometer entfernten Weiler Semale in Pflege bringen. Diese Bäuerin hatte selbst 4 kleine Kinder und wurde von allen die kleine Rose genannt. Auch Therese hat später bei dieser Amme ein gutes Jahr gelebt und wurde dadurch vor dem Tod gerettet. Dieser kleine und schöne Junge namens Josef entwickelte sich gut und sie liebte ihn sehr. Doch das Glück war nur von kurzer Dauer. Unerwartet wurde sie zur Amme gerufen, weil er sehr schwer krank wurde. Er hatte Rotlauf bekommen und starb einen Monat später im Alter von 5 Monaten. Ihr zweiter Junge, der ebenfalls Josef hieß, starb im Alter von 8 Monaten, im August 1868. Im Februar 1870 verliert sie ihre 5,5-jährige Tochter Helene. Das war für mich ein Eindruck, den ich nie vergessen werde. Ich habe diesen plötzlichen Tod nicht erwartet und auch mein Mann nicht. Als er zurückkam und sein armes kleines Mädchen tot vorfand, begann er zu weinen und rief: Meine kleine Helene, meine kleine Helene. Wie Zelli Martha all dieses Leid ertragen konnte, wird in einem Brief deutlich, den sie ihrer Schwägerin Frau Gerard schrieb, die auch einen Sohn bald nach der Geburt verloren hatte. Das Unglück, das über dich gekommen ist, bedrückt mich sehr. Du wirst wirklich schwer geprüft. Möge der gute Gott dir die Ergebung in seinen heiligen Willen gewähren. Dein kleines, liebes Kind ist bei ihm. Es sieht dich, es liebt dich und du wirst es eines Tages wieder treffen. Das ist ein großer Trost, den ich empfunden habe und immer noch fühle. als ich meinen kleinen Lieblingen die Augen schloss und sie in den Sarg legte, war mein Schmerz sehr groß, aber er verging wieder. Ich bedauerte den Kummer und die Sorgen nicht, die ich ihretwegen durchgemacht hatte. Mehrere Personen sagten zu mir, es wäre besser, sie niemals gehabt zu haben. Ich konnte solche Reden nicht ertragen. Ich fand nicht, dass die Leiden und die Sorgen mit dem ewigen Glück meiner Kinder verglichen werden könnten. Denn sie sind nicht für immer verloren. Das Leben ist kurz und mit Elend angefüllt. Wir werden die Kleinen im Himmel wiederfinden. Beim Tod des ersten Kindes habe ich das Glück, ein Kind im Himmel zu haben, besonders lebhaft empfunden. Denn der gütige Gott hat mir auf spürbare Weise bewiesen, dass er mein Opfer angenommen hat. Durch Vermittlung dieses kleinen Engels habe ich eine ganz außerordentliche Gnade erlangt. Du siehst, meine liebe Schwester, es ist ein großer Vorteil, kleine Engel im Himmel zu haben. Aber es ist nicht weniger schmerzlich für uns Menschen, sie zu verlieren. Das sind die großen Leiden unseres Lebens. Liebe Hörer und Hörerinnen, machen wir eine kleine Pause und fahren dann mit Ihrem Lebenslauf weiter. Zu Gott, womit sie alle ihre Neugeborenen begrüßte. Herr, gib mir die Gnade, dass sie dir geweiht sei und nichts die Reinheit ihrer Seele trübe. Sollte sie auf Erden jemals verloren gehen, wäre es mir lieber, du nehmest sie gleich zu dir. Einen Monat später schreibt Zelli an ihre Schwägerin: Ich leide nicht viel, aber ich habe ständig Kopfschmerzen und eine allgemeine Schwäche. Ich habe keine Energie, ich kann nicht arbeiten. Ich habe einfach nicht die Kraft dazu. Manchmal stelle ich mir vor, dass ich ganz still hinscheide, wie meine kleine Helene. Ich versichere dir, dass ich kaum am Leben hänge. Seit ich dieses Kind verloren habe, spüre ich ein großes Verlangen, es wieder zu sehen. Aber die Kinder, die noch da sind, brauchen mich. Und ihretwegen bitte ich den lieben Gott, mich noch einige Jahre auf der Erde zu lassen. Ihr Glaube wird besonders sichtbar, als sie an Krebs erkrankte und dennoch weiterarbeitete, solange sie konnte. In ihrem letzten Lebensjahr reiste sie nach Lourdes, um von der Mutter Gottes die Heilung zu erbitten. Sie wurde nicht geheilt und schrieb: Wenn die Mutter Gottes mich nicht heilt, dann deshalb, weil Gott will, dass ich mich an einem anderen Ort als auf Erden ausruhe. Zu einem solchen Wort gehört viel Gottvertrauen, da sie noch 5 kleine Mädchen zu versorgen hatte. Sie starb am 28. August 1877. Wie leben nun die beiden miteinander? Zelli ist ihrem Mann Ludwig in stiller Zuneigung verbunden. Sie ist weniger fromm als er, und er muss manchmal darauf drängen, dass sie jeden Morgen um 5:30 Uhr zur Heiligen Messe in die Kathedrale ihn begleitet. Sie ist wesentlich aktiver als er und arbeitet rastlos. Während Ludwig das Vorhandene bewahrt, strebt sie vorwärts und ist die treibende Kraft im Hauswesen. Ludwig ist in seiner Art schweigsam und verschlossen. Er gibt Schritt für Schritt sein Handwerk auf und unterstützt mehr und mehr seine Frau bei ihrem Spitzengeschäft. Sein Neffe übernimmt im Jahre 1870 sein Geschäft. Später, als seine Frau gestorben war und die Restfamilie nach Lisieux umzieht, wird er ganz für seine Töchter da sein, mit ihnen spielen und spazieren gehen, sie in vielen weltlichen und geistlichen Dingen belehren und mit ihnen in die Kirche gehen. Er wird für seine 5 Töchter Vater und Mutter zugleich sein. Er schließt sich gern Wallfahrten an, zum Beispiel nach La Salette, nach Chartres, nach Lourdes, nach Paray-le-Monial, nach Sées und auch Notre-Dame-de-Grâce an der Seenmündung. Gleich in welcher Gesellschaft er sich befand, zog er den Hut vor einer Kirche, grüßte Priester und Ordensleute, kniete nieder, wenn das Allerheiligste vorübergetragen wurde. Sein Wahlspruch war, sich nicht absichtlich hervortun, aber auch sich nicht verstecken. Nicht selten kam es vor, dass er Gotteslästerer durch eine höfliche Bemerkung zum Schweigen brachte oder dass hartnäckige Sünder sich auf sein Gebet hin bekehrten. Zur monatlichen Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten oder zu Besuchen bei Kranken und Armen konnte er immer wieder seine Freunde bewegen. Als Therese mit 15 Jahren in den Karmel eintrat, erlitt er bald darauf einen Schlaganfall, der ihn halbseitig lähmte. Sein Zustand besserte sich wieder, doch bald litt er an Arteriosklerose im Gehirn und wurde geistig verwirrt. Selbstverständlich fehlte es in Lisieux nicht an bösen Zungen, die behaupteten, der Kummer über den Eintritt der 15-jährigen Therese in den Karmel habe ihn geisteskrank werden lassen. Aber diese Sicht der Dinge lässt sich nicht halten. Als er einmal von zu Hause floh und Wahnvorstellungen von Krieg und Kanonen hatte, musste er in eine psychiatrische Klinik in K. eingeliefert werden. Schon früher hatte er eine Vorahnung von seinem Leiden gehabt. Als der Pfarrer von Lisieux im Jahre 1888 um Spenden für einen neuen Hochaltar aufrief, stiftete er ihn kurz entschlossen aus seinem Vermögen, was durch eine Tafel hinten am Altar dokumentiert ist. Es war ihm damals, als ob er nun auch für das Opfer zu sorgen habe. Das heißt, dass er sich selbst, sein Leben, seine Pläne ganz Gott, dem Herrn, übergeben müsste. Seinem Arzt sagte er in einem lichten Moment: Ich weiß, warum der liebe Gott mir diese Prüfung geschickt hat. Ich erfuhr nie eine Demütigung. Eine musste ich haben. Seine Geisteskrankheit und sicher auch seine Verborgenheit in der Pflegeanstalt wurden zu seiner Zeit als Schmach aufgefasst. Und nicht selten hat man von einer Irrenanstalt gesprochen. Für Therese wurde diese Krankheit ein großer Schmerz und ein starker Impuls, das heiligste Antlitz Christi vom Karfreitag, das von den Menschen verachtet und gemieden wurde, zu verehren. Sie hat dann auch bei ihrer Einkleidung am 10. Januar 1889, das heiligste Antlitz Christi als zweites Attribut zu ihrem Namen hinzugenommen. Bedenken wir, dass für Therese und ihre älteren Schwestern der Vater eine große Bedeutung besaß, nachdem sie die Mutter schon in jungen Jahren verloren hatten. Besonders intensiv war die Beziehung zwischen Herrn Martin und seiner jüngsten Tochter Therese, seiner kleinen Königin, wie er sie liebevoll nannte. Der so liebevolle Vater war für Therese geradezu ein Gleichnis für Gott selbst geworden. Sie schreibt: Wenn ich an dich, mein Väterchen, denke, dann denke ich von selbst an den lieben Gott. Denn es scheint mir unmöglich, auf Erden jemand Heiligeren zu sehen als dich. Als nun der Vater geisteskrank wurde, stand der leidende Christus und sein heiligstes Antlitz im Mittelpunkt ihrer Verehrung. In der Verehrung des leidenden Christus gewann Therese die Kraft, das Schicksal ihres Vaters gläubig anzunehmen. Nach 3 Jahren in der Pflegeanstalt zum guten Heiland, als auch die Füße von einer Lähmung betroffen wurden, nahmen ihn die beiden Töchter Céline und Leonie wieder nach Hause. In dem kleinen Schlösschen Lamus bei Évreux, das ihrem Onkel Gérard gehörte, starb er Gott ergeben und heiligmäßig am 29. Juli 1894. Therese sagte einmal, dass ihr Vater durch seinen Tod ihr noch näher gekommen sei als bei seinen Lebzeiten. Nach der Veröffentlichung der Korrespondenz der beiden Eheleute entdeckte man das vorbildliche christliche Leben, das sie im Alltag ihrer Ehe geführt haben. So wurden bereits im Jahre 1957 die ersten Vorbereitungen für eine mögliche Seligsprechung getroffen. Am 13. Oktober 1958 wurden ihre sterblichen Überreste in ein Grab hinter der Basilika umgebettet. Im Mai 2008 wurden sie exhumiert und zu ihrer Seligsprechung in einem neuen, schönen Reliquiar beigesetzt, das jetzt in der Krypta der Basilika von Lisieux zur Verehrung aufgestellt wurde. 2 Monate vor ihrem Tod schreibt Therese in einem Brief an Abbé Bellière: Der liebe Gott hat mir einen Vater und eine Mutter geschenkt, die des Himmels würdiger waren als der Erde. Nun werden sie als Heilige des Himmels verehrt, besonders auch von Eheleuten und Eltern, in familiären Anliegen angerufen. Sie können Vorbild sein für alle Familien, die nach dem Evangelium und nach der Lehre der Kirche leben wollen. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, damit, glaube ich, haben wir das Wichtigste von den heiligen Eheleuten und Eltern der heiligen Therese gehört. Ich wünsche Ihnen allen auch Gottes Segen für Sie, Ihre Familie, Ihre Kinder, für alle Ihre Angehörigen. Und mögen auch diese Heiligen, die heiligen Eltern der heiligen Therese, auch in Deutschland noch mehr bekannt werden. Dazu segne ich Sie und Ihre Angehörigen im Namen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
in Ewigkeit. Amen.